Also ich komme damit eigentlich zum zweiten Punkt, Arbeitsmarktpolitik. Also das ist erstens eigentlich die Grundlagen für Arbeitsmarktpolitik, also Lohnarbeit und Arbeitslosigkeit. Wie hängt das eigentlich zusammen? Also die ganze wachsende Sozialstaatsabteilung, über die da geklagt wird, als untragbare Belastung und die dann immer wieder den Empfängern zur Last gelegt wird, naja, die fallen aber der Gemeinschaft auf die Tasche. Diese ganze Sozialstaatsabteilung mal nüchtern betrachtet, zeigt eigentlich dreierlei. Nämlich jenseits aller Fragen, was steht da wem zu und geht das gerecht zu, der Staat rechnet und verwaltet da einen dauerhaften Bestand an Leuten in diesem System, die einfach nach den gültigen Maßstäben von Beschäftigung keine Existenzsicherheit haben, denen eben die ökonomischen Rechnungen mit ihrer Arbeit die Existenz bestreiten. Das ist das erste und im Grund banale, aber harte Feststellung. Die zweite ist dann, ja, der Sozialstaat, der managt und organisiert dann die Betreuung dieser menschlichen Lasten, dieser Rechnungen als eigene Abteilung seiner Politik. Und ersetzt damit ja diese Rechnungen dann auch ins Recht. Also mal andersrum gesehen, das ganze Sozialsystem, das Ganze, was heißt hier, dieser Staat ist sozial, ist, wenn man es andersrum betrachtet, dass hier der Staat mit seinen Maßnahmen die Freiheit einer unternehmerischen Kalkulation sichert, denen sich diese Sozialfälle verdanken. Er nimmt denen nämlich die sozialen Folgen, die sie produzieren, ab und regelt die unter seiner Regie. Und ein drittes, und das ist dann eigentlich so der Motor dieser ganzen gehässigen Debatten und dieser Reformdebatten, diese Regelungen, die der Staat da macht, also diese Sozialfälle, die er dann unter seine Regie stellt, das sind dann damit feststehende sozialstaatliche Lasten. Die schlagen sich bei ihm als Lasten nieder, als Belastung, die er dann aber deswegen auch einer ständigen Begutachtung unterzieht, ob und wie die überhaupt zu minimieren und zu verbessern und zu optimieren sind und wie und mit welchen Gesichtspunkten. Da will ich dann eigentlich im jetzt Folgenden was dazu sagen. Doch wie gesagt, mal eins nach dem anderen, als erstes überhaupt nochmal ein kleines Kapitel, wo kommen Sie eigentlich her? Und diese viel besprochenen, kritisierten Kostgänger des Sozialstaats. Also wie schon gesagt, Arbeit ist im Kapitalismus keine kollektive Anstrengung zur Erledigung der notwendigen Arbeit für den Lebensunterhalt der Gesellschaft, sondern Arbeit ist Mittel, naja, ein Instrument der Wirtschaft und deren Beruf heißt auf Englisch to make money. Deswegen können sich dann die Leute in dieser Gesellschaft die Arbeit auch nicht teilen. Wenn sich schon rausstellt, dass man alle arbeitsfähigen Mitglieder für die anfallenden Arbeiten gar nicht braucht, für den Zweck als Gewinnquelle zu dienen, wird die Arbeit in Anspruch genommen, eben. Und da gilt eigentlich ein ganz schlichter Grundsatz, nämlich nicht, naja, je nachdem, wie viel es zu tun gibt, wird sich eingeteilt, sondern da heißt möglichst große Leistung und zugleich werden die da die Arbeit zu leisten haben, als Kostenfaktor des Geschäfts knapp kalkuliert. Also ein Unternehmer zahlt so wenig Beschäftigte wie möglich zur Erledigung der anfallenden Arbeit, also für die, die sich für ihn lohnt. Und die bezahlt er so gering, wie der Markt erlaubt. Und beim Arbeitstempo treibt er sie dann an und beschleunigt es so gut, das eben geht. So, das ist eigentlich das Grundprinzip, das nackte Grundprinzip dieser Wirtschaftsweise. Und insoweit auch der elementare Widerspruch. Weil Lohn, das ist für den Anwender eine laufend zu senkende Kost. Und das ist für die Lohnabhängigen umgekehrt das Einkommen, von dem die halt leben müssen und wollen. Und dieser Gegensatz, diese Rechnung, die da mit den Lohnabhängigen angestellt wird, die hat eigentlich für die Arbeitenden zwei fatale Konsequenzen. Nämlich erstens, jeder Fortschritt, mit dem Unternehmer da kalkulieren, jede technische Errungenschaft, jede Produktivitätssteigerung, also die Erhöhung des Wirkungsgrads der Arbeit durch technische Mittel, also eigentlich die reichtumschaffende Potenz der Arbeit, die Möglichkeit, mehr in weniger Zeit zustand zu bringen, sich also von Arbeit insgesamt zu entlasten, ausgerechnet die Anwendung dieses Mittels Produktivitätssteigerung, das findet in dieser Gesellschaft eben nur statt, um sich in der Konkurrenz durchzusetzen. Und das macht man mit mehr Produkten zu niedrigen Preisen. Also der ganze schöne technische Fortschritt, der dient dazu, Lohnstückkosten zu senken, also bezahlte Arbeit, Lohn einzusparen, also dafür zu sorgen, dass die Arbeitenden insgesamt vom Arbeitsergebnis einen kleineren Teil als ihren Lohn nach Hause tragen. Das ist im Grund absurd, aber gültig. Die Mittel, die Erleichterung stiften, die werden nach der unternehmerischen Gewinnrechnung in der Konkurrenz eingesetzt. Das Gegenteil, die werden zum Mittel und zum Antrieb, Einsparung an notwendiger Arbeitsmühe und Zeit steigert nicht die Freizeit und die Bequemlichkeit für alle, sondern taugt zur Einsparung an bezahlter Beschäftigung und damit für die Einsparung auch von Beschäftigten und für bleibende oder wachsende Arbeitsmühe für den Rest. Also an der Zahl der Arbeitslosen, die mit dem Wachstum der deutschen Wirtschaft eigentlich nach der Phase des Wiederaufbaus irgendwann immer weiter gewachsen sind. Da ist abzulesen, wie produktiv die Arbeit inzwischen ist. Es braucht eben nicht mehr den ganzen Arbeitsertrag oder der ist auch nicht mehr brauchbar für die Rechnung des ganzen Volks. Also um die notwendigen und wünschbaren Bedarfsartikel zu erzeugen, wäre das sowieso nicht nötig, aber darum geht es ja nicht. Sogar für den Wachstumstrieb des Kapitals ist das ganze Volk mit seiner Arbeitsfähigkeit einfach nicht mehr erforderlich und nicht mehr zu gebrauchen. Andersrum ausgedrückt, dieser Fortschritt hat schon so viel freie Zeit geschaffen, aber die freie Zeit, die sieht eben unter diesen Rechnungen, in dieser Wirtschaftsweise mit diesen Rechnungen so aus, dass es auf der einen Seite einen Schwung Reiche gibt, die überhaupt nicht arbeiten, und ein Millionenheer auf Arbeit Angewiesene, die auch nicht arbeiten, und die Arbeit macht der Rest, weil sich deren Mehrarbeit, deren billig bezahlte Arbeit dann lohnt. Die zweite fatale Konsequenz ist, wenn es darum geht, Lohnkosten zu verringern, Lohnstückkosten zu senken, wenn das der bleibende Zweck der ganzen Rentabilitätsrechnung ist, mit der Unternehmen sich wechselseitig in der Konkurrenz übertrumpfen wollen, dann leistet auch die einfache Senkung des Lohns, der Bezahlung, die Verminderung der Bezahlung, also die einfache Schlechterstellung von Beschäftigten und auf der anderen Seite die pure Steigerung der Leistung, mehr Arbeit, ganz unabhängig vom technischen Fortschritt. Es leistet also die tarifliche oder auch außertarifliche Senkung der Löhne, möglichst wenig zahlen, nur zahlen, was unbedingt nötig ist, um die Leute zu kriegen und dann einfach leistungsmäßig mehr fordern, sie flexibler einsetzen, die Arbeitshetze steigern. Das hat von dieser Rechnung aus gesehen dieselbe Rationalität wie den Wirkungsgrad der Arbeit zu steigern. Auch das macht die Arbeit rentabler und spart wieder eine Menge bezahlter Arbeit ein. Durch die gesteigerte Arbeitsmühe werden einfach andere überflüssig. Also auch das produziert einen Schwung Arbeitslose. So, und so kommt sie also laufend in die Welt im Grund. Das, was dann immer heißt, die soziale Frage, die schöne Geißel der Arbeitslosigkeit. Jetzt komme ich dazu, wie wird dann diese soziale Frage eigentlich beantwortet? In ihrer Arbeitsmarktpolitik befasst sich die staatliche Autorität eben mit dem Widerspruch, dass die Unternehmerschaft, dass die Kapitalisten, von denen das ganze ökonomische Leben in der Gesellschaft und auch der Staat mit seinen Einkünften, das nationale Wachstum, der nationale Reichtum abhängt. Also die staatliche Autorität kümmert sich um den Widerspruch, dass die Wirtschaft, das Lebensmittel der Nation, für seine Profitmacherei, also laufend ein intaktes, ein lebensfähiges Volk, ein Arbeitsangebot, ein Angebot an Arbeitswilligen und Arbeitsfähigen braucht, aber selbst für ein solches Arbeitsvolk mit den Weisen der Beschäftigung weder an den einzelnen Individuen noch im Ganzen überhaupt sorgt. Oder andersrum ausgedrückt, heißt der Widerspruch, ja, das ganze Volk muss von Arbeit fürs Kapital leben, aber massenhaft Leute können davon nicht leben. Und der Staat sorgt mit seiner Arbeitslosenkasse und deren Konditionen, mit seinen Arbeitsgesetzen und Tarifregelungen, also für eine Bewältigung dieses Widerspruchs. Er sorgt halt dafür, dass das dann trotzdem geht. Er kümmert sich darum, dass sowas wie ein brauchbares Arbeitsvolk vorhanden ist. Und er achtet gleichzeitig noch darauf, dass seine Kassen, die diesen Widerspruch zu bewältigen haben, einfach nicht zu viel belastet werden. Also denn für den Sozialstaat, da gilt die Logik, die daraus resultiert, dass er eben die laufend Ausgemusterten, die vom Kapital für nicht brauchbar erklärten, dass die ihm zufallen. Deswegen gilt da die Logik, je mehr Fälle, umso mehr wird auch der Sozialstaat belastet. Also weil die Arbeitslosen, die ja das Hauptthema heute Abend sind, über die anderen Sozialabteilungen will ich jetzt nicht reden, aber weil die Arbeitslosenreproduktion eigentlich unter Staatsregie stattfindet, stellt sich die Rücksichtslosigkeit der Unternehmen, also die Rücksichten von denen, die befreit sind, stellen sich als Belastung von staatlichen und Sozialkassen dar. Die Freiheit, die den Unternehmern bei ihrer Kalkulation mit Beschäftigung eröffnet wird, die sorgt für die viel beklagte Kostenexplosion im Sozialhaushalt. Und vom Staat aus gesehen heißt das dann, und damit wendet er sich dann den Leuten zu, damit ist sein Standpunkt gegenüber den Arbeitslosen auch definiert, die Sozialfälle kosten was, statt was einzubringen. An dieser negativen Logik, je mehr Sozialfälle, umso prekärer wird es für die Staatskassen. Zeigt sich also erstens mal, dass der Sozialstaat nicht bloß dafür da ist, irgendwie diese Mannschaft zu erhalten, sondern auch wie er das macht, nämlich dass er nicht einfach für, sondern von der Lohnarbeit lebt. Was er zahlt, kommt eben aus deren Sozial- und Steuerausgaben, kommt aus der lohnenden Beschäftigung, die diese Figuren finden. Der Sozialstaat lebt also mit seinen Kassen eben von der Benutzung und von der nach solchen Rechnungen stattfindenden Benutzung und von dem, was er sich davon abzweigt. Und zweitens zeigt sich aber noch etwas anderes und Fatales, nämlich, dass auch mit Sozialstaat, mit diesem ganzen Verwaltungswesen der Arbeitslosen, die Rechnungen der Unternehmer, das Wachstum der Wirtschaft und wie es zustande gebracht wird, auch die Existenz der Arbeitermannschaft eigentlich insgesamt, also mit sozialstaatlichen Regelungen, gesamtgesellschaftlich eigentlich nicht verbessert, sondern laufend angreift. Die Lohnsumme, auf die der Staat da zugreift, aus der seine Kassen sich bedienen und mit der dann die Sozialfälle regelt, das Steueraufkommen, das sinkt, also die Lohnsumme, die dafür zur Verfügung steht, das, was Beschäftigte erwirtschaften, als das, worauf der Staat zugreift. Das sinkt absolut und das sinkt schon gleich im Verhältnis zur wachsenden Zahl der Sozialstaatsfälle. Und dieser im Sozialstaat quasi eingebaute Mechanismus, diese Kosten, diese steigenden Kosten und, wie es immer heißt, sinkende Einnahmen, steigenden Kosten, das ist die alte Klage. Das ist eigentlich der ständige Auftrag und Antrieb für den Sozialstaat, seine Leistungen so auszugestalten, dass die Kostgänger wieder in Arbeit kommen, dass seine Kosten sinken. Also kombiniert er seine Leistungen von Haus aus mit dem Anspruch, dass die Beschäftigungslosen auf den Arbeitsmarkt bezogen bleiben. Und zwar eigentlich gemäß einem sehr harten Gesichtspunkt, der heißt, wenn die Leute beschäftigungslos sind, dann liegt das daran, dass sie so wie sie rumlaufen, den Kapitalrechnungen nicht genügen. Der Sozialstaat fragt also nicht danach, wie sind sie denn zustande gekommen, sondern er zieht aus dem, wie sie zustande gekommen sind, einen Schluss, der eigentlich das Kriterium rentable Beschäftigung, was die Leute arbeitslos gemacht hat, unterschreibt und dann an den Opfern dieser Rechnung konstatiert, dass die eben fürs Kapital unpassend sind. Das zeigt sich ja, sonst wären sie ja beschäftigt. Dass sie zu teuer oder zu ungeeignet sind. Und das macht er dann an seiner arbeitslosen Mannschaft geltend. Also der generelle Standpunkt, unter dem die ganzen Sozialleistungen stehen, unter denen das, was er an Existenzsicherung der Leute organisiert, steht eben gar nicht einfach unter dem Gesichtspunkt, na, wenn die aus der Arbeit rausgefallen sind, dann ist klar, dann müssen sie erhalten werden. Wenn sie sonst nicht leben können in dieser Gesellschaft, dann muss man sie eben irgendwie erhalten. Sondern der Gesichtspunkt, der an diese Leistungen angelegt wird, heißt, naja, der Sozialstaat ist beauftragt und muss sich anheischig machen, diejenigen, die von den Unternehmen nach ihren Rechnungen überflüssig gemacht worden sind, ausgemustert sind, nicht gebraucht werden, die wieder zu einem lohnenden Angebot zu machen, um sich auf die, also dem Sozialstaat, auf diesem Weg Lasten zu sparen. Deswegen setzt er dann fest, ob und wie viel überhaupt aus welchen Quellen für den Lebensunterhalt der Leute gezahlt wird, macht Auflagen, Verpflichtungen, Konditionen zu denen, die sich wieder beschäftigen lassen müssen, die dann tendenziell darauf rauslaufen, naja, wir nötigen die, eine Arbeit anzunehmen, nach der gerade Bedarf besteht, und überhaupt generell will er diesen Gesichtspunkt, trägt er diesem Gesichtspunkt Rechnung dadurch, dass er die Leistung so ausgestaltet, dass sich keiner eigentlich, der normal leben will, in denen wirklich einrichten kann. Dass eben gerade die Arbeitslosenexistenz zu allem anderen als zu einem leistungslosen Wohlstand gerät. Zugleich setzt er durch die Festlegung so eines Ersatzlohns, eben das, was er denen zahlt, aber auch die Untergrenze der Konditionen fest, zu denen Arbeitskräfte sich anbieten müssen und zu denen Kapitalisten Arbeitskräfte auf dem Markt vorfinden. So, und dieses Prinzip, wir machen aus der, also dieses sozialstaatliche Prinzip, aus der notwendigen Erhaltung der Leute als arbeitsfähiges Volk, machen wir ein ganzes System, dass sie laufend auf den Arbeitsmarkt, auf den Bedarf des Kapitals bezieht und wieder zu einem lohnenden Angebot, zu einem Angebot, was die wahrnehmen, machen sollen. Dieses ganze Prinzip hat Konjunkturen, da finden sozialstaatliche Übergänge statt, die sich eigentlich nach dem Fortschritt des kapitalistischen Wachstums richten und immer radikaler geworden sind. Also jetzt will ich ein Kapitel was über die, naja, Konjunkturen erzählen, um dann auf die aktuelle Lage, wie sieht der Sozialstaat eigentlich aktuell aus und wie sehen eigentlich die Beschäftigungsverhältnisse aus, zu denen er sich mit seiner Arbeitslosenverwaltung ins Verhältnis setzt. Also im Prinzip, sagen wir mal, war bis 1990, also bis zum Anschluss des Ostens, bis zur Auflösung des Ostens und bis zur endgültigen Durchsetzung der internationalen Konkurrenz, die dann unter dem Stichwort Globalisierung gelaufen ist. Also die generelle weltweite Öffnung aller Länder für die Wirtschaftsweise, die da hier gilt. Wir sagen mal, bis 1990 galt eigentlich mehr oder weniger für den Sozialstaat der Standpunkt, naja, diese ganze Mannschaft, das Arbeitsvolk, das ist im Prinzip die große nützliche Ressource der Nation. da ist man davon ausgegangen, naja, das Wachstum der Geschäfte, das braucht mehr oder weniger, jedenfalls in den Phasen der Hochkonjunktur, tendenziell immer mehr Arbeitsfähige, Arbeitslose, das sind nur eine zeitweilige Erscheinung, Dauerarbeitslosigkeit, das ist nur ein Rest. Und Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik ist es deswegen, erstens arbeitslos gewordene vorübergehend über Wasser zu halten und für spätere Verwendung in Schuss zu halten. Und das heißt irgendwie eben finanziell im bürgerlichen Leben zu halten. Also das reduzierte Arbeitslosengeld und der bei längerer Arbeitslosigkeit ja noch weiter reduzierte Ersatzlohn, also die Arbeitslosenhilfe, das war bis da im Prinzip am vorherigen Einkommen orientiert. Wenn der Arbeitslose nicht nachgefragt wird, so der damalige Standpunkt, naja, dann liegt das vor allem daran, weil ihm die erforderlichen, gerade gebrauchten Fähigkeiten abgehen. Also da war Umschulung und Weiterbildung, waren da die großen Maßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit, also um die besser anzupassen an einen unterstellten unternehmerischen Bedarf nach allen möglichen zusätzlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also da kann man sagen, da hat im ernsten Sinn der Standpunkt gegolten, was wir als Sozialstaat in der Abteilung Arbeitslose betreuen, das ist eine im nach ja, den gültigen Maßstäben eigentlich taugliche, immer wieder neu verwendete und deswegen auch nicht immer prekärere industrielle Reservearmee, auf die die Unternehmer zugreifen können und sollen und das auch tun. Umgekehrt war eben alles, was man für die Arbeitslosenmannschaft dann getan hat, deren Verpflichtungen und Konditionen, die man da erlassen hat, mit denen sie da staatlich zu einem Angebot ausgestaltet werden sollten, erhalten werden sollten im Zustand der Arbeitsfähigkeit, also auch in irgendeinem an ihrem bisherigen Arbeitsleben maßnehmenden bürgerlichen Umständen. Das war im Prinzip so ausgestaltet, naja, dass es auf einen generell vorhandenen Bedarf der Wirtschaft berechnet war. Ja.
Ist nicht der gleiche Fall, wenn ich sage, das Kapital braucht Arbeitskräfte. Es kümmert sich eigentlich, hat sich auch schon vorher nicht darum gekümmert, wie der Mensch davon lebt. Aber dass es Arbeitskräfte braucht, es ist dann, es muss Arbeitsplätze, dann ist das Gleiche wie. Es bietet Arbeitsplätze an, von denen dann die Leute leben. Das ist ein Unterschied davon, wenn ich sage, das Kapital bietet Arbeit an zu seinen Bedingungen und bedient sich auf einem Markt.
Das, also was du sagst, das ist eigentlich der große Unterschied von damals zu heute. Ja, es hat geheißen, da findet Wachstum statt und ein laufender Bedarf nach Arbeitskräften und der sichert dann auch im Prinzip Lohnverhältnisse, mit denen die Leute irgendwie auskommen und die Arbeitslosen werden zu einer für diesen Bedarf passenden Mannschaft zurechtgemacht, als solche erhalten, zwar verbilligt, aber eben bezogen auf normale, dauerhafte eben Arbeitsplätze, die irgendwie ihren Mann ernähren. Das war die, wenn man so will, Sozialstaat unter den bis dahin gültigen Wachstumsbedingungen mit der Rechnung auf einen Bedarf des Kapitals, der eben deswegen auch laufend Lohn zahlt. Die Wachstumserfolge haben aber erstens nach der oben beschriebenen Logik dann immer mehr Leute überflüssig gemacht und endgültig Ja, ich sage einfach das Datum, weil da so ein Riesenschub stattgefunden hat. Nach der Eingemeindung der DDR hat sich auf dem Arbeitsmarkt die Lage grundsätzlich geändert. Es hat ja auch vorher schon eine wachsende Arbeitslosenzahl und Debatten gegeben. Aber dann war auf einmal eigentlich mit der Eingemeindung der DDR im Grund war, naja, die kollektive Arbeitskraft einer ganzen vormaligen Industrienation mehr oder weniger verfügbar, eigentlich erstmal mehr oder weniger überflüssig. Und das hat sich noch kombiniert mit einem erweiterten Arbeitskräftereservoir im, naja, ganz Europa, im Umkreis und mit der Öffnung des gesamten Ostens auch eben in den Osten hinein. Das weiß man ja, Polen, Tschechen und so weiter. Und Südländer, die früher schon immer den Arbeitskräftebedarf bedient haben. Also da kombiniert sich der Wachstumserfolg der Wirtschaft, der Arbeitslose produziert, mit einer schlagartigen Vermehrung eines Arbeitskräftepotenzials, auch noch billiger Natur, auf die jetzt zugegriffen werden konnte. Da, im Grunde ist damit, wenn man so will, der Arbeitsmarkt nach unten hin entgrenzt worden, nämlich nach der Seite hin, dass jetzt ein nach Arbeit Suchendes zu allen auch denkbar schlechten Bedingungen zum Arbeiten bereit ist, Potenzial bereitgestanden ist, auf das Unternehmer zugreifen können. Und das bei steigender Produktivität der Arbeit fürs Kapital. Und seitdem gibt es eigentlich, und auch der Sozialstaat hat sich darauf eingerichtet, keine Aussicht und keine Erwartung mehr, dass das Kapitalwachstum diese Arbeitslosenmannschaft jeder jemals wieder automatisch brauchen und für sie und für sich also und produktiv und damit für die Nation produktiv machen würde. Also die Agenda vom Schröder, diese Agenda 2010, das war eigentlich die sozialstaatliche Antwort auf diese erweiterte Kapitalfreiheit in Sachen Arbeitskräftereservoir.